Was geht ab, lieber Mindset-Mensch? Herr Schulz und ich, wir haben es mal wieder getan. Wir haben mal wieder eine Folge zu zweit aufgenommen, nachdem wir wirklich einen wahren Marathon an Gästefolgen hinter uns gebracht haben. Nun endlich mal wieder zu zweit, hat glaube ich auch seinen gewissen Charme. Von daher könnt ihr euch auf reines Mindset-Gelaber von uns beiden freuen. Wir haben ein bisschen die letzten Wochen reflektiert und festgestellt, wie viel dann doch teilweise auch in aktuellen Zeiten in so kurzer Zeit passieren kann. Und dann haben wir über das Thema Streiten gesprochen. Was bedeutet es eigentlich, gut und effektiv zu streiten? Wann macht es Sinn und wann macht es nicht so viel Sinn? Und wie sehr kann ich mein eigenes Korrektiv sein? Und wann brauche ich auch mal jemanden, der von außen den Blick drauf wirft, um mich wieder auf die richtige Bahn zu bringen? Also von daher wieder ein paar coole Themen, ein paar coole Fragen und ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge.
Can't go to sleep with no problems. Wake me up in the morning. Say what's up when I'm boring. Never look for no parties. Always look for someone like you. Now I like you and your jewel missing. Has some ice cubes in a new kitchen. Guess you like me too, cause I do dishes and I never thought that I'd do this. And so I guess it goes how it goes.
Was geht ab, Herr Lucky Man?
Was geht ab, Herr Schulze?
Heute können wir uns Zeit lassen bei der Begrüßung. Wir reichen die Frage nicht weiter. Das ist fast schon ein ungewohntes Gefühl. Podcast zu zweit, ohne Gast. Was geht bei dir?
Was geht bei mir? Also ich finde es gerade geil. Also so geil unsere Gastfolgen auch sind und so viele Insights wir dadurch auch in komplett neue Welten teilweise gewinnen. Finde ich es gerade ziemlich geil, auch mal wieder einen vom Zaun zu labern mit dir zu zweit. Von daher freue ich mich gerade auf diese Folge und ja, ich glaube, man kann echt sagen, die letzten 5-6 Wochen ist einiges passiert, oder?
Ja, wir hatten einen ganz guten Gäste-Run. Irgendwie kam gefühlt eins zum anderen und von Sven, Julian, Conny, Claudia und noch ein, zwei, die wir in der Pipeline haben, kamen relativ vielfältige Gäste dazu. Was ich finde, was ja auch irgendwo Kern auch des Podcasts ist, zu sagen, 100 verschiedene Perspektiven aufs Leben zu vereinen. Auf der anderen Seite gibt mir gerade so dieses zu zweiten Podcast zu machen auch nochmal auf einer anderen Ebene was, weil ich muss schon sagen so, klar, du kriegst immer neue Perspektiven und neue Gedanken und hast sicherlich auch neue Ansätze über gewisse Dinge nachzudenken, aber dass du jetzt mal so richtig deep in ein Thema gehst und über Sachen wirklich nachdenkst, sodass du das auch dann für dich im Alltag änderst, das ist ja eher seltener der Fall bei diesen Gastfolgen, ohne jetzt den Mehrwert oder den Gehalt dieser Folgen zu schmälern.
Ja, safe. Also ich würde es mal so beschreiben, durch diese Folgen mit Gästen bekommst du einfach Insights, die du sonst nie bekommen würdest, Inspiration an der Oberfläche, in Anführungszeichen. Weiß nicht, in der einen Folge unterhältst du dich mit jemandem, der irgendwie mit einem Lamborghini durch Bremen fährt und in der anderen Folge sprichst du plötzlich über Zen-Meditation. So also bekommst halt total unterschiedlichste Welten von Menschen offenbart. Total geil. Und auf der anderen Seite, wenn wir zu zweit sprechen und vielleicht das siebte Mal über das Thema Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, wird jedes Mal eine neue Ebene aufgemacht. So. Und ja, du kommst einfach noch tiefer in so ein Thema. Ich glaube, das liegt aber auch ein Stück weit daran, dass man zu zweit grundsätzlich ein tieferes Gespräch einfacher zustande bekommt als zu dritt.
Oh ja, safe. Das könnte sein. Das kann sehr, sehr gut sein. Und ich glaube natürlich, was uns auch sehr, sehr zugutekommt, beziehungsweise in den Gastfolgen ja auch ein etwas anderes Setting ist, ist entsprechend die Vorgeschichte. Natürlich informierst du dich und kriegst so oberflächlich den Einblick über den Lebenslauf von einer Person. Aber ich finde gerade so den Wert von Unterhaltung mit Leuten, die einen schon länger kennen, jetzt mal einfach, oder die dich schon länger kennen, jetzt einfach mal in unserem Kontext hier genannt, siehst du auch nochmal, was das quasi auch an Mehrwert und Tiefe für eine Unterhaltung, egal jetzt in welchem Kontext, muss ja nicht mal aufgenommen werden, muss ja nicht mal ein Podcast sein, werden kann.
Ja, also du musst halt nicht mehr so bei Adam und Eva anfangen gefühlt und erstmal gucken, so auf welchem Vibe ist jetzt der andere gerade. Und auf der anderen Seite ist es trotzdem total geil, wenn ich jetzt so an die Conny Hörl-Folge denke. So, wir sprechen über Zen-Meditation und eine Woche später haben wir dann irgendwie unser Zen-Coaching mit ihr, was halt super spannend war und super viele Insights nochmal gegeben hat und dann ja wirklich diesen Tiefgang nochmal erzeugt hat, weil wir es halt einfach live mal gemacht haben. Das zeigt halt wieder so, auf die Idee wären wir ja niemals gekommen, wenn wir nicht in den Podcast mit Conny gegangen wären. Das heißt, ich finde es halt super geil, so, du wirfst halt immer so ein paar Nuggets hin, so, und man kann dann für sich immer so ein bisschen gucken, okay, zu welchem Zeitpunkt ist welcher Nugget für mich nochmal es wert, sozusagen tiefer einzusteigen. So, von daher ziemlich geil. Aber was mich mal interessieren würde, welche Folge, so jetzt von den letzten, fandest du am geilsten? Also welche hat dich am meisten bewegt?
Reden wir jetzt über die letzten 4, 5 Gastfolgen?
Ja, würde ich jetzt mal so sagen.
Mhm. Da haben wir Sven, Julian, Claudia und Conny gehabt, richtig?
Yes.
Und noch ein, zwei, die noch nicht hochgeladen sind, okay. Tatsächlich würde ich behaupten, dass die Folge mit Conny am tiefsten hängen geblieben ist. Aber ich kann das gar nicht mal, das ist eher auf einer Laune heraus begründet und nicht jetzt aus einem konkreten Fakt. Ich glaube tatsächlich, dass jede Folge, wenn man sie jetzt einzeln nimmt, eine ganz, ganz andere Facette anspricht. Wir haben mit Sven über Business gesprochen, mit Julian grundsätzlich erstmal über das Thema Erfolg, was auch eine coole Experience war, einfach weil wir vor Ort bei ihm waren und das live vor Ort aufgenommen haben. Conny hat entsprechend, glaube ich, einfach für den jetzigen Lebenszeitpunkt ein super, super spannendes Thema aufgemacht mit der Meditation, mit dem Zen, mit ihrem Weg im Kloster etc. Das, was mich einfach persönlich sehr, sehr interessiert. Deswegen ist es gerade mein Favorite, wobei ich behaupten würde, dass es auch durchaus sein kann, dass ich in 6 Monaten sage, hey, die Folge mit Claudia Neumann, die ist am längsten hängen geblieben, weil mich irgendwie gerade so dieses Rollenbild der Frau im Fußball dann weiter beschäftigt, weil ich mich persönlich dafür interessiert habe. Also es ist so total vielfältig, persönlich bleibe ich aber, glaube ich, bei Conny. Wie ist bei dir?
Safe. Also ich würde es auch so sehen. Also ich fand die Folge mit Conny auch irgendwie so am einprägsamsten. Habe mich auch gerade gefragt, warum. Ich glaube tatsächlich aber, dass es vor allen Dingen daran liegt, dass das Thema am weitesten weg war. Mhm. So, also das war ein Thema, mit dem ich vorher einfach sehr, sehr wenig anfangen konnte, Zen-Meditation. So, und da schließt sich der Kreis halt gerade wieder. Ne? So, du hast halt einfach einen komplett neuen Nugget hingeworfen bekommen, der dich irgendwie in dem Moment getriggert hat. Und bist in eine ganz neue Welt abgetaucht. Und das fand ich super spannend. Wohingegen auf der anderen Seite ja zum Beispiel mit Sven auch total viel im Nachgang noch entstanden ist, ne? Mit unseren Clubhouse-Talks und so weiter. Also Shoutout an der Stelle. Shoutout an Sven. Von daher glaube ich, sind das schon ziemlich, ziemlich nice Folgen geworden. Der Selbstüberreichung.
Ich will noch mal einmal reingehen. Lässt du dadurch Rückschlüsse auch auf dein soziales Umfeld unabhängig von einem Podcast zu? Also, dass gerade so diese Perspektiven, mit denen du am wenigsten gerechnet hast, dass die meistens am wertvollsten waren im Nachgang? Also, keine Ahnung, du hast jetzt mit irgendwelchen Leuten ganz außerhalb deiner Bubble gesprochen. Oder nur mit 3 Leuten, die vielleicht closer an dem Thema sind, wo du gerade auch bist. Würdest du das quasi genauso adaptieren und vermutlich sagen, ey, die Person, die ganz in Anführungsstrichen weit weg war von dem, was mich eigentlich so ausmacht und interessiert, das ist irgendwie am meisten hängen geblieben? Ist das so eine These, die man aufstellen kann?
Würde ich, glaube ich, nicht sagen. Also ich glaube, es ist immer so der gesunde Mittelweg. Also ich glaube, du brauchst immer mal wieder Leute, die deinen Horizont komplett erweitern mit Themen, mit denen du so gar nicht vertraut bist. Und dann brauchst du auch wieder Leute, die genau in deiner Bubble sind, genau in deinem Thema sind, mit denen du dich austauschen kannst und die dann vielleicht nochmal irgendwie den Ansatzpunkt, den einen kleinen Detailansatzpunkt mehr geben, der dir jetzt genau in dem, was du gerade machst, hilft. Also ich glaube, es ist immer so ein Zusammenspiel aus beidem. Weil wenn du nur in deiner Bubble bist, dann wirst du vielleicht auch irgendwann blind, dann hast du die Scheuklappen auf und es geht nicht mehr so richtig voran. Wenn du aber nur der Typ bist, der von Zen-Meditation zu auf dem Himalaya steigen, zu irgendwie, keine Ahnung, Schwimmweltmeister sein springt und quasi so sich nur berieseln lässt, dann kriegst du wahrscheinlich auch einfach die PS nicht auf die Straße.
True. In dem Zuge vielleicht aber auch mal die Frage oder der Aufruf, die Bitte an alle Zuhörer hinsichtlich der Gewichtung von Gastfolgen. Also mir wird das selbst gerade erst bewusst, dass wir jetzt einen sehr, sehr langen Lauf hatten mit Gastfolgen, jetzt das erste Mal ja wieder so zu zweit sind. Die Frage ist ja, was ist so die richtige Gewichtung? Und da gern auch Bezug nehmen und darauf eingehen, was für euch, für dich die beste Gewichtung wäre, immer wieder neue Perspektiven zu bekommen und vielleicht auch die klassischen Lava-Themen, von denen Herr Luckyman vielleicht auch noch eine mitgebracht hat, Fragezeichen, darauf einzugehen.
Safe. Finde ich gut. Ich glaube, dazu sollten wir vielleicht mal so eine kleine Instagram-Umfrage starten. Denn, Herr Schulze, man muss uns ja nun mal negativ anheften, dass wir im Insta-Game bei Mindset-Gelaber die letzten Wochen echt ein bisschen nachgelassen haben und unsere anmutigen Gesichter vielleicht mal wieder ein paar Mal häufiger in die Kamera halten sollen. Was meinst du?
Ist ein Gedanke wert. Yeah. Erstmal ganz, ganz diplomatisch abmoderiert hier. Nein, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin.
Sehr gut, sehr gut. Ja, du hast es gerade schon gesagt, also ich hab ein kleines Thema mitgebracht. So ein bisschen Aufhänger, vielleicht das Buch, wie man Freunde gewinnt, aber auch nur im Entferntesten. Ich will mir da mal so einen Aspekt raussuchen, den ich ganz spannend finde. Und das ist so ein bisschen das Thema Streit und Auseinandersetzung. Ich weiß nicht, wir beide, Herr Schulze, ich glaube, das ist schon ein ziemlich geiles Beispiel, muss man ja an der Stelle sagen. Wir sind ja schon dann hin und wieder bei allem Mindset, was vielleicht so durch unsere Köpfe fließt, dann doch mal ein bisschen dickköpfig oder stecken in der einen oder anderen Diskussion, gerade in Bezug auf unsere Social-Media-Agentur, dann irgendwie fest. Und ich finde es erstaunlich, wie krass wir es inzwischen schaffen, irgendwie uns, ich sag jetzt mal ganz stumpf, richtig abzufacken für eine Minute oder zwei. So, und dann wird das nächste Thema gedroppt, so, und man kann sich wieder total auf eine sachliche Ebene begeben. Also, wie wenig Raum wir diesem ganzen emotionalen, du fuckst mich gerade ab und ich habe jetzt gerade eine andere Meinung und hin und her, wie wenig Raum wir dem eigentlich geben. Das finde ich total, also ich bin da super dankbar für, weil ich glaube, dass das ein super gutes Setting dafür ist, gerade so im Business-Kontext, als Geschäftspartner schnell voranzukommen. Mhm. Weil ich erinnere mich so, vor ein, zwei Jahren war das halt noch nicht so. Und da haben wir dann auch schnell mal irgendwie, war man da mal ein bisschen beleidigt und hat man das noch in den nächsten Tag mit reingenommen und hast du nicht gesehen. Und inzwischen ist so, okay, kacke, nee, finde ich kacke, nervt mich gerade, dass du das so und so sagst. Alles klar, was machen wir eigentlich mit dem und dem Thema? Oder was ist jetzt die Lösung? Ja. Und das finde ich super spannend, weil du kannst es halt auch aufs private Leben so ein bisschen beziehen. So, sobald man sich gegenübersteht und die Lösung nicht im Vordergrund steht, sondern dieses, ich will mir gerade nur Luft machen und will meinem Abfacker gerade nur Ausdruck verleihen, solange macht es eigentlich gar keinen Sinn, miteinander zu sprechen. Zumindest nicht über diese 1, 2, 3 Minuten hinaus. Sondern es macht eigentlich immer erst dann Sinn, wenn man sich zu zweit auf eine Seite stellt und das Problem gemeinsam anschaut und es wirklich das Wichtigste in dieser Diskussion ist, eine Lösung für das Problem zu finden.
Ja. Witzig, dass du, wie man Freunde gewinnt, ansprichst. Ich weiß, glaube ich, noch, dass Julian das als sein Lieblingsbuch auch tituliert hat. Also von daher, Shoutout meinerseits an Julian. Nein, ich finde die Historie, du hast es gerade schon mal kurz angesprochen, ganz spannend. Wir haben ja irgendwie vor 2,5 Jahren auch näher dann über Business und über den Podcast etc. angefangen, zusammenzuarbeiten, zu sprechen. Und man muss ja schon sagen, du hast es jetzt so leicht im Nebensatz gemacht. Wir haben uns schon, und jetzt immer noch, wir fetzen uns schon gut. So, das ist so. Und früher war das sehr, sehr stark geprägt, auch von diesem, wie du es beschrieben hast, gegenseitig abgefuckt sein, das als quasi Stilmittel zu nutzen, um den anderen dadurch noch mehr abfucken zu können. Und es ist quasi so eine richtig, richtig ineffektive Negativspirale geworden. Weil irgendwann stand nicht mehr, so wie du auch gesagt hast, so dieses, okay, wir machen das, weil wir ein Ziel verfolgen im Vordergrund, sondern nur dieses, okay, mein Ego ist gerade größer als das Ziel. So, und ich muss jetzt meinem Ego Raum geben. Und jetzt ist zumindest für mich gesprochen dieser Punkt, dass ich gar nicht mehr Zeit dafür habe. Also ich habe quasi nicht die Zeit dafür, so ist es zumindest mein Gefühl. Faktisch mag das vielleicht anders sein, aber das ist mein Gefühl. Ich kann gar nicht so lange abgefuckt auf dich sein, weil in der Zeit, wo ich abgefuckt bin, kann ich ja nicht produktiv oder ich sag mal, Produktivität muss ja auch nicht immer boah, mehr Geld verdienen und so bedeuten, sondern einfach sehr positiv mit den eigenen Gedanken umzugehen. Du zerstörst ja absolut nur deine Laune. Und das ist so eine spannende Erkenntnis. Woher die kommt, keine Ahnung, aber da können wir gleich gerne nochmal drauf eingehen. Aber die sehr, sehr, sehr präsent ist, zu sagen so, es lohnt sich für mich gar nicht mehr abgefuckt zu sein. Mhm. Egal wie lange
das ist. Ja, ich würde auch sagen, absolut. Also der Weg hat dann ja auch so extrem angefangen, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen mit dem Start des Podcasts. Also nicht umsonst heißt unsere erste Folge ja auch irgendwie Kill Your Ego, wo es ja auch genau um dieses Thema ging irgendwie, ne? Also so, warum in Gottes Namen ist es jetzt wichtig, wer von uns beiden Recht hat? So, es geht halt einfach nur darum, was richtig ist und nicht, wer Recht hat. Und als das dann wirklich mal so in Fleisch und Blut übergegangen ist, weil man kann das immer alles so ganz poetisch und super hochgedrunsen irgendwie sagen, aber sobald es dann wirklich mal zu so einer Situation kommt und du dann in diesem Moment merkst, fuck, es ist gerade eigentlich nur noch mein Ego, das mich daran festhält, was ich gerade eigentlich sage und du dann wirklich einfach sagst, ey Luis, du hast Recht. So. Du hast recht. Lass uns das Thema beenden. Ganz ehrlich, ich habe es gerade nochmal reflektiert. Du hast recht. Lass uns weitermachen und vorankommen. Das ist für mich eine Erkenntnis, wahrscheinlich so mit die wertvollste Erkenntnis, die ich so in den letzten 1-2 Jahren sammeln durfte.
Definitiv. Und das Witzige, was ich dabei immer finde, ist, man merkt das ja selbst super schnell, ne? Also, du weißt es halt eigentlich immer direkt auch in dem Moment, aus welcher Emotion, vielleicht geht es gerade nur mir so, kannst du gerne gleich nochmal schildern, aber aus welcher Emotion du jetzt gerade warum, wie argumentierst. Ist es bei dir ähnlich?
Ja, schon, weil es werden einfach andere Körperbereiche schon allein angetriggert. Ich habe so das Gefühl, so hast du so ein komisches Bauchgefühl schon, so du bist ein bisschen unruhiger und so und merkst dann schon, ah, okay, es geht gerade immer weniger um die Sache und immer mehr um dein Ego. Und ich glaube, das ist auch so ein natürlicher Reflex und den sollte man auch gar nicht irgendwie so komplett abstellen, sondern man sollte einfach nur reflektierend damit umgehen und dann die richtigen Dinge daraus ableiten. Also ich finde es halt auch total spannend, so an diesen Punkt zu kommen, wo man dann halt auch einfach mal straight sagt, ey, fuck, ich habe echt Unrecht. Lass das mal so machen, wie ihr das gesagt habt. So, das ist für uns teilweise eine Riesenhürde gewesen in der Vergangenheit und inzwischen kriegen wir es halt super geil hin und ich glaube, das kann man halt auch total gut aufs Privatleben übertragen und das ist auch das, wo ich gerade so ein bisschen hin wollte. Also, ey, ob das jetzt eine Partnerschaft ist, eine Freundschaft oder was auch immer, solange man nicht offen dafür ist, wirklich in eine Diskussion zu gehen, wo die Lösung im Vordergrund steht, sondern man immer noch eher so das Bedürfnis verspürt, ich will jetzt meinem Abfucker Luft machen, der andere regt mich so auf und das muss ich ihm jetzt nochmal so richtig um die Ohren hauen. Solange macht es eigentlich gar keinen Sinn, dieses Gespräch zu führen, weil das Gespräch wird dann ja nie dort enden, wo es enden soll, nämlich mit einer Lösung, sondern man wird sich wieder gegenseitig hochschaukeln und wieder irgendwie gegenseitig nerven und so. Das heißt, wirklich mal abzuwarten und den Moment zu catchen, wenn man wieder in dieser Lösungsorientierung drin ist. Und dann vielleicht einfach mal sagen, keine Ahnung, jetzt mal für so eine Partnerschaft gesprochen oder eine Freundschaft. So, keine Ahnung, ich gehe jetzt mal eine Stunde Fußball zocken. So, und mach mir mal eben meinen Kopf frei, weil im Moment kriege ich es nicht hin, auf diese rationale, lösungsorientierte Ebene zu kommen. Und dann halt wiederzukommen und dann in die Diskussion zu gehen oder was auch immer. So, das kann halt manchmal echt Wunder bewirken. Ne?
Ich glaube, gerade in diesen Beziehungen, die du schilderst, extrem wichtig. Also so, ich sage mal in Anführungsstrichen gleichberechtigt. Aber ich gehe jetzt gerade nochmal in diesen Business- oder Work-Kontext. Das Ganze ist ja dann exponentiell gefährlich, wenn du mit deiner hierarchischen Position oder mit deiner Macht diesen Mechanismus auch noch aushebeln kannst. Weil wenn ich jetzt der Chef wäre von Mitarbeitern A, B und C und ich weiß, dass ich quasi gerade nur aus meinem Ego handle, aber im Zweifel A, B und C nichts dagegen tun können, weil ich ihnen überstellt bin, dann nimmt das ja ganz andere Ausmaße an. Und das finde ich insofern natürlich erstmal eine spannende Beobachtung, was die Selbstreflexion angeht, aber auch dann super gefährlich, weil du dann ja deine negative Haltung in andere rein projizierst. Und das bedarf, ja auch nochmal viel mehr Stärke. Wenn wir jetzt uns zoffen und das gleichberechtigt machen, so, dann haben beide die gleiche Wahrheitsmeinung und den gleichen Anspruch auf die Wahrheit und auf die Richtigkeit einer Aussage. Aber sofern du ja direkt in so eine Hierarchie oder so kommst, bist du ja immer, wenn ich jetzt unten bin, Anführungsstrichen, bin ich immer der oder die Unterlegene. Und auch wenn ich weiß, dass es falsch ist, kann ich ja nichts dagegen tun.
Absolut. Also das zielt ja so ein bisschen auch auf dieses Machtthema ab, ne? Also ich glaube, es ist halt auch einfach ein Ding, dass man mit seiner Macht auch so ein bisschen wachsen muss und es erstmal lernen muss, irgendwie Macht und Verantwortung richtig zu nutzen und einzusetzen. Ne? Ob du das jetzt irgendwie hierarchisch in einem Unternehmen siehst oder zum Beispiel auch mit Geld. So, also ich habe mich letztens mal so gefragt, wenn ich so mit 18, 19, 20 aus welchen Gründen auch immer Multimillionär geworden wäre, ich glaube, aus mir wäre ein richtig verkorkster Mensch geworden. So, weil zu dem Zeitpunkt war ich einfach gar nicht ready, diese Art von Macht, und ich würde jetzt einfach erstmal die These in den Raum stellen, so dass Geld und Macht zumindest zu einem gewissen Grad miteinander korrelieren. Ich glaube, ich wäre echt verkommen, so, weil ich in dem Moment noch gar nicht hätte handeln können, was das bedeutet, wie man damit vernünftig umgeht und hätte diese Macht vielleicht auch, jetzt nicht im übertriebenen Sinne, aber vielleicht auch ein Stück weit missbraucht. So. Und warum sage ich das jetzt? Weil ich glaube, dass gewisse Dinge schon auch ihre Zeit brauchen dürfen, bis man in sie hineinwächst. Ne? Also wenn man jetzt auch so überlegt, unsere Agentur besteht jetzt seit 2,5 Jahren, Inzwischen ist da irgendwie auch Mitarbeiterführung mit dabei. Das hätte vor 2,5 Jahren, hätten wir da direkt mit 5 Mitarbeitern angefangen, vielleicht auch ein bisschen anders ausgesehen. Also so in seine Machtposition, Verantwortungsposition auch ein Stück weit hineinzuwachsen und das auch zu akzeptieren und sich selbst vielleicht auch mal zu fragen, wie ready bin ich jetzt gerade eigentlich schon für wie viel Macht? Das ist für mich auch eine super spannende Frage und vielleicht denken wir gerade an den gleichen Bekannten, bei dem man dann vielleicht auch mal so hin und wieder gedacht hat, krass, dem ist seine Macht und die Größe seines Businesses irgendwann mal krass über den Kopf gewachsen und er ist gar nicht mit seiner Power und seiner Verantwortung mitgewachsen.
Ich finde es ganz treffend, mit dem Begriff so das eigene Korrektiv zu werden oder werden zu können. Wenn du dich selbst reflektieren und korrigieren kannst in dieser Sache, weil es dann ja in dieser Hierarchie niemand gibt, der das für dich tut, vorausgesetzt, ne, deine Führungskraft darüber hat jetzt nicht so direkt transparenten Einblick, diese Fähigkeit, das eigene Korrektiv zu werden und sich in solchen Momenten reflektieren zu können, was automatisch durch eine Erfahrung passieren muss, bringt das eigentlich ziemlich gut auf den Punkt, weil ohne diese Erfahrung kannst du nicht dein eigenes Korrektiv werden, Ursache, Wirkung, und dann hast du nicht die Möglichkeit, diese Macht auch in Anführungsstrichen so bestmöglich zu nutzen. Und ich glaube, das ist so eine Facette, wenn wir jetzt mal sagen, Persönlichkeitsentwicklung und dieses ganze Bla, Seminare und dies und das, so, das ist, finde ich, eine sehr, sehr greifbare Facette im Alltag. Kannst du dein eigenes Korrektiv sein, wenn es um deinen Umgang mit Macht geht und du merkst, sonst kannst du es messen an der Art und Weise, aus welcher Emotion du gewisse Dinge argumentierst oder mit welcher Haltung du in gewisse Argumentationen reingehst.
Ja, und ich würde mal die These in den Raum stellen, dass es total viele Menschen in verantwortungsvollen Positionen nicht können. So, womit wir, glaube ich, einfach in einem super krass gesamtgesellschaftlichen Problem sind. So. Also, wie viele Choleriker-Chefs gibt es auf dieser Welt, die dann irgendwie gar nicht mehr trennen können zwischen der Sache und ihrem Unmut aus irgendwelchen anderen Gründen? Und was das dann für Konsequenzen auch hat für Werdegänge von jungen Menschen und so, habe ich auch das ein oder andere interessante Gespräch in der letzten Zeit geführt. Was will ich damit sagen? Dass das auch wieder ein total altersunabhängiges Thema ist. Ne? Auch der 55-jährige Chef kann im Zweifel auch heute noch nicht sein eigenes Korrektiv sein, weil er einfach nicht diese Reflexionsebene hat.
Ich weiß gar nicht, wo es herkommt, aber dieser Satz, Erfolg ist, wenn Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft. Das trifft für mich irgendwie nochmal ziemlich gut, weil du diese Vorbereitung in der Regel nicht wertschätzt, bis zu diesem Punkt zu kommen, wo du, das ist jetzt ein plakatives Beispiel, wo es Anwendung findet, aber dein eigenes Korrektiv zu sein, das will halt keiner oder das sieht halt keiner so. Aber wenn du an dem Punkt bist, wenn du die Gelegenheit bekommst, das dann auch in den richtigen Bahnen zu tun, zu machen und dein Team zu führen, das auch dein Unternehmen zu führen, dann entsteht quasi erst das nach außen hin Sichtbare, dass du der beste Teamleader in dem Kontext vielleicht bist.
Ja, wobei ich mich gerade trotzdem frage, so, wie sehr kann man überhaupt sein eigenes Korrektiv sein? Also ich glaube, man kann das bis zu einem sehr, sehr hohen Grad sein, aber ich glaube, irgendwo stößt das alles total an seine Grenzen, weil irgendwann wird man immer blind für sich selbst ein Stück weit und da bekommen dann plötzlich so Mentoren oder gute Freunde oder sowas halt eine total wichtige Rolle, die dir dann trotzdem, egal wie reflektiert du bist, mal eben sagen so, ey, merkst du eigentlich, dass du irgendwie seit ein paar Wochen krass neben der Spur bist? Oder merkst du eigentlich, dass du die und die Situation jetzt schon zweimal so und so gehandelt hast? Also, weißt du, was ich meine? Ich glaube, du kannst der reflektierteste Typ der Welt sein. Du wirst immer auch das Korrektiv von außen brauchen. Und deswegen ist es auch so wichtig, so die Menschen klar zu haben. Und du hast es mich im Vorgespräch einmal so gefragt, so, ist Person XY eigentlich ein Mentor für dich? So, und für sich selber so klar zu haben, okay, wer sind eigentlich diese Menschen, denen ich auch zumute, mein Korrektiv zu sein.
Ja, bin ich voll bei dir. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass du alles mit dir selbst irgendwie ausmachen kannst und das für dich selbst lösen musst. In dieser Definition von Korrektiv oder so wie ich sehe, ist es auch mehr so, das als Metaebene der Reflexion zu verstehen, die du nicht vollumfänglich für dich selbst nutzen musst, aber zumindest wissen musst, okay, wie komme ich an diese Metaebene der Reflexion, also zu diesem Punkt des Korrektivs. Und das kann eben, wie du sagst, durch andere Personen, durch Freunde, Mentoren, Leitbilder oder eben auch durch dich selbst passieren. Ne?
Ja, also ja, super spannend, weil ich überlege gerade so, es gibt halt Menschen, wenn ich jetzt so bei mir so gucke, so, die können halt total, also die sind halt mein Korrektiv, Das ist total gut, ob jetzt im Business-Kontext oder gute Freunde oder meine Mutter. So, gibt es halt schon so ein paar Personen. Shoutout an der Stelle, Mama, hab dich lieb. Aber ich überlege auf der anderen Seite auch so ein bisschen, es gibt halt auch Menschen, wenn du denen zumutest, dein Korrektiv zu sein, aber sie können gar nicht dein Korrektiv sein, zum Beispiel, weil sie dich gar nicht gut genug kennen, zum Beispiel, weil sie die Gesamtperspektive gar nicht einnehmen können gerade, weil sie die und die und die Fakten über dich gar nicht wissen oder die und die Situation bei dir gar nicht einschätzen können, kannst du auch total schnell zu Trugschlüssen kommen. Mhm. So, also man muss total vorsichtig sein, nicht das falsche Korrektiv in seinem Leben zu wählen. Und damit meine ich zum Beispiel auch Freunde. Es gibt Freunde in meinem Leben, so, die können mir zum Beispiel sagen, ey, ich merke irgendwie, dass du in dem und dem Bezug viel unemotionaler geworden bist oder was auch immer. So, und dann kann ich für mich mal so überlegen, so, okay, was genau, also wie viel Prozent vom Gesamtkuchen meines Lebens kennt dieser Mensch jetzt gerade und wie sehr kann er das eigentlich überhaupt in diesen Gesamtkontext packen und wie sehr darf er, jetzt mal so ein bisschen erhaben gesprochen, überhaupt mein Korrektiv sein? Finde ich nochmal spannend, so sich das selber zu fragen. Mhm. Weil manchmal sind es ja auch so total gute Freunde, die das nicht sein können, weil sie einfach die und die Facette von dir nicht kennen, was vielleicht auch okay ist.
Safe. Kann ich nur zustimmen. Ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, dass es eine Facette von Selbstbewusstsein sein kann. Dass du einfach in gewisser Weise sagen kannst, nein, selbst wenn du Freund XYZ in den und den Bereichen mein Korrektiv bist oder ich das zulasse, da kannst du es mir halt nicht sagen, weil ich genau weiß, warum ich dies und das und jenes tue und das für mich genauso deswegen tue, wie ich es tue. Also den Schritt zurückgehen zu können und zu sagen, ich muss nicht alles für bare Münze nehmen, was Personen, egal ob es jetzt Mentoren, Coaches, Freunde, deine Mutter, Bekannte sind, so immer noch diesen Schritt zurückgehen zu können und diese Ebene dazwischen zu schalten und zu sagen, okay, ich lasse das erstmal durch meinen Filter laufen. Ich gucke mal erstmal, was davon wirklich mit mir resoniert.
Finde ich total wertvoll, weil ich glaube, es ist wieder so ein Mittelweg-Ding. Ne? Auf der einen Seite musst du ein gesundes Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen dafür haben, um abwägen zu können, wem du jetzt zumutest, dein Korrektiv zu sein, um mal bei der Begrifflichkeit zu bleiben. Und auf der anderen Seite darfst du halt auch nicht in falsche Erhabenheit oder in falsche Arroganz abdriften, dass du das halt so abtust, so nach dem Motto, okay, was willst du mir erzählen? Du weißt doch überhaupt gar nichts über mich. Und in Wahrheit weiß dieser Mensch vielleicht doch ein bisschen mehr über dich und du solltest vielleicht doch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Und ich glaube, da permanent einen richtigen Mittelweg zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach, wie das dann auch in der Theorie vielleicht so klingen mag.
Safe. Ich finde noch eine Sache ganz interessant, die im Kontext zu dem Erstgesagten steht, zu diesem wir streiten und ich habe keine Zeit mehr oder du hast keine Zeit mehr, so lange irgendwie in negativen Emotionen zu sein, weil das dein Vibe, deine Produktivität etc. Stört. Und man könnte jetzt ja meinen oder man könnte jetzt ja die Position einnehmen und sagen, okay, dann kommt es ja gar nicht mehr so richtig zur Auseinandersetzung. Oder also dann werden die Sachen ja nicht ausgetragen. Aber das ist ja 0,0 der Fall. So, sondern ganz im Gegenteil, das ist eher so dieses, ich gehe nochmal einen Schritt zurück und dann gucken wir nochmal mit neuen Gedanken drauf. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, nicht, dass dieser Eindruck aufkommt, so, dass dann total viele Brandherde einfach nur so ausgetreten werden, die dann wieder auflodern. Darum geht es gar nicht. Es geht mehr so darum, dass einfach mit dieser Metaebenen-Reflexion in dem Fall der gesamten Sache geholfen ist und es gar nichts nützt, in diese negative Emotion des Egos, der eigenen Erhaltung, der eigenen Meinung, dass es nicht darum geht, sondern dass es dann schon darum geht, das Thema auch zu klären. Weißt du, wie ich das meine?
Ich weiß, was du meinst. Also klar, das ist jetzt nicht so ein Ding von, wir ignorieren jetzt ganz viele Dinge weg, damit wir uns bloß nicht streiten, sondern es ist eher so ein Ding von, okay, lass uns jetzt nochmal ganz kurz auf die Lösung fokussieren und diese ganzen Abfackergespräche halt so klein wie möglich halten. Also ich glaube, manchmal ist es auch total wichtig, mal eben diese 1, 2, 3 Minuten sich zu gönnen und zu sagen, Alter, was soll diese ganze Scheiße und alles blöd und hast du nicht gesehen? Das ist schon okay. Ich finde das auch manchmal wichtig. So, ich glaube, ganz ohne könnte vielleicht auch problematisch sein, wenn du so Dinge in dich reinstaust. Aber das halt einfach zu minimieren und dann schnell wieder lösungsorientiert zu werden, ich glaube, das ist ein bisschen der Fokus.
Ja, und dann würde mich noch eine Sache interessieren, weil wir beziehen das jetzt auf uns beide, diese Konstellation. Aber es kann ja durchaus mal sein, dass es eine Auseinandersetzung gibt. wo jemand etwas getan hat, was dich sehr nervt oder dich abfuckt und wo du quasi in Anführungsstrichen das Recht hättest, dann das für dich zu nutzen und quasi so gegen die andere Person das nutzen zu können. Ich hoffe, das ist greifbar genug, wenn ich das so oberflächlich sage.
Weiß ich gerade noch nicht.
Ja, keine Ahnung, du streitest dich mit deiner Freundin, sie macht einen Fehler jetzt in dem Fall und du könntest es quasi wieder gegen sie verwenden, wenn du wolltest. So, das ist für mich so ein Fall, wo du es ja natürlich dann auch wieder deinem Ego oder dieser Sache Raum geben könntest oder du sagst halt, okay, und das ist eine zweite sehr präsente Emotion gerade, du sagst halt einfach, okay, gut, gucke ich mir einmal an, gucke ich mir zweimal an und das ist jetzt gar nicht nur auf dieses Freundin-Beispiel gemünzt oder Beziehungsbeispiel, sondern kann ja auch im Mitarbeiter-Kontext, im Kollegen-Kontext im Unternehmen. So, ich glaube, der richtige Umgang dann damit und darauf, wo ich hinaus will, ist, du guckst dir das vielleicht einmal an, du guckst dir das zweimal an und dann ziehst du halt einfach relativ stringent klar deine konsequente Entscheidung daraus. Auch da ist es nicht so, dass du dieser negativen Emotion jetzt erstmal unglaublich viel Raum geben musst, diese ausführen musst, diese für dich nutzen musst und diese ganze Argumentation vortragen musst und das Ganze auskämpfen musst, wer denn am Ende des Tages einen Fehler gemacht hat und wer recht hatte, sondern da kannst du es auch genauso wieder anlegen und sagen, okay, gucke ich mir einmal an, gucke ich mir zweimal an und dann treffe ich eine Entscheidung. Aber auch da bedarf es dieser, ich muss erstmal meinem Ego Raum geben und ich muss das erstmal austragen und ich muss das erstmal für mich nutzen. Auch da gibt es eigentlich keinen Raum dafür. Weißt du, wie ich das meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich habe zwei Gedanken dazu. Ich gehe ein Stück weit mit, nicht ganz, glaube ich, oder ich habe dich vielleicht falsch verstanden. Ich glaube, gerade so im Mitarbeiterkontext, um mal so ein bisschen die Leadership-Ebene auch aufzumachen, bin ich immer ein Freund von Tit for Tat. Das hat mir damals mal der Leadership-Trainer Nils Schulenburg, Shoutout an der Stelle, mit auf den Weg gegeben. Er hat halt immer gesagt, so alles, was irgendwie sanktionierungsbedürftig ist, und Sanktion klingt immer so hart, aber am Ende des Tages geht es auch oft einfach nur darum, anzusprechen, dass irgendwie ein Missstand besteht. Das sollte man halt auch ansprechen. So. Also man sollte halt nicht so eine Lethargie aufkommen lassen, so nach dem Motto, ja gut, diesmal spreche ich es nicht an, beim nächsten Mal so ein bisschen und beim dritten Mal haue ich dann mit dem Hammer einmal um die Ecke. So wirst du es sicherlich auch nicht gemeint haben.
Nein.
Sondern, dass man wirklich trotzdem eine klare, transparente Kommunikation hat und sagt, du, pass auf, das gefällt mir nicht, aus den und den Gründen. Und beim zweiten Mal dann vielleicht nochmal so, ey, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, das gefällt mir nicht. Wenn du es nicht nachvollziehen kannst, so frag mich gerne, dann sprechen wir nochmal drüber. So. Und dann halt vielleicht irgendwann so seine Konsequenzen draus ziehen, so. Das ist so das eine. Also ich glaube, transparente Kommunikation ist wichtig. Wirst du aber vielleicht ja auch d'accord mit sein. Das andere, als meinen letzten Punkt vielleicht nochmal so als generelles Statement, finde ich total wertvoll. Vor allen Dingen jetzt auch auf diesen beziehungszwischenmenschlichen Part nochmal bezogen. So. Ich denke mir immer so, okay, es gibt einen Missstand, wir streiten uns, keine Ahnung. So. Und dann gibt es doch eigentlich nur zwei Endausgänge von dem ganzen Ding. Entweder ich mache einen Cut und ich habe einfach keine Lust mehr auf dich, Mensch, und deswegen tschüss, so. Oder ich sag alles klar, gucke ich drüber hinweg oder wir finden halt eine Lösung und dann geht's relativ schnell weiter. Aber dieses Vakuum dazwischen, so, man fuckt sich ab, man ist irgendwie beleidigt, das zieht sich über Tage hin und her. Das sollte man doch wirklich so klein wie möglich halten, weil dieses Vakuum, da kannst du mir sagen, was du willst, da kann doch kein Mensch glücklich drin sein. Das heißt, dieses Vakuum sollte doch so klein wie möglich gehalten werden und dann sollte man doch möglichst schnell zu einem lösungsorientierten Gespräch kommen. So. Und dieses lösungsorientierte Gespräch kann ja nur zwei Ausgänge haben. Entweder man findet keine Lösung, weil man an so krass unterschiedlichen Punkten ist, dass es keine Lösung gibt, das gibt's ja. Dann sagt man, okay, dann bis hierhin und nicht weiter. Das war's dann vielleicht jetzt gerade für uns. Und das gibt's im Leben. So, das ist halt so. Oder man sagt halt, okay, so, dann lass uns das Thema jetzt aber auch schnellstmöglich begraben. Das sind die Standpunkte, das ist die Lösung. Let's see what happens. Und gute Vibes sind ab jetzt wieder willkommen. So, weißt du? Also einfach dieses Vakuum
safe
an schlechter Laune und Abfuck. Das muss absolut minimiert werden. Und das verstehen, glaube ich, viele Menschen einfach nicht, ohne mich jetzt über andere Menschen stellen zu wollen. Aber ich beobachte das halt einfach oft, weißt
ja
du?
Ja, ich glaube, das ist nochmal perfekt letztendlich zusammengefasst und erklärt, worauf ich auch so hinaus war. Also dieses Ego, vorhalten, fuck up und so, das brauchst du nicht. Also das hat einfach gar keinen Sinn.
Ja.
So, egal, wie leicht das jetzt auch klingen mag, ist das, finde ich, eine ganz gute Handlungsempfehlung, Aufforderung für uns in erster Linie, aber auch für alle, die vielleicht hier zuhören, das nochmal wirklich aktiv zu hinterfragen.
Ja, safe. Ja, Herr Schulze, ich glaube, wir haben schon wieder gut gelabert. Ich weiß nicht, ob noch deinerseits großartig was übrig bleibt zum Droppen. Ich hätte vielleicht, oder ich würde gerne euch Zuhörer mit einer finalen Frage aus dieser Folge verabschieden. Aber Herr Schulze, vielleicht hast du ja noch irgendwas, was du droppen willst.
Ich bin gespannt auf deine Frage.
Alles klar. Also, ich habe sie auch letztens schon mal bei Instagram gedroppt, aber das hat sicherlich nicht jeder gesehen. Gibt es Menschen, mit denen du lieber bist, wenn du traurig bist und umgedreht, wenn du glücklich bist? Und was sagt das dann über deine Beziehung zu diesen Menschen aus? Ich will gar keine Lösung oder gar keine Debatte dazu aufmachen, Herr Schulze, aber ich finde die Frage super spannend. Vielleicht kann man sich das ja einfach mal so ein bisschen beleuchten. So, mit wem bin ich eigentlich lieber, wenn ich traurig bin? Und was sagt das? Sagt das, ich ziehe dem vielleicht ein bisschen mehr Energie? Und andere Menschen, mit denen ich glücklich bin, von denen ziehe ich vielleicht mehr Energie? Who knows? Das vielleicht mal so zum Nachdenken für euch da draußen.
Zum fast schon schlafen gehen. Das ist zumindest jetzt genau. Bei uns der Plan. Aber wir haben eine Late-Night-Session hier gemacht.
Herr Schulze.
Herr Lucky Man.
Danke für deine Zeit.
Peace.
Danke dir.
Peace out.
Ciao, ciao.